I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights day out before us, and your arm felt nice, like wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car. We go cruise and entertain ourselves. Still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl. I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. So fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice, wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
You got a fast car. I got a job that pays all our bills. Instead of drinking late at the bar, see more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving.
So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights stay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone.
You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way.
Die wunderbare Tracy Chapman mit Fast Car habt ihr gerade gehört.
Ich finde es immer noch ein richtig schöner Song. Da kommt man so schön zum Runterschalten. Auch wenn ich den Text, wenn man sich so ein bisschen auf den Text achtet, ist ein bisschen...
Das ist schon traurig.
Eigentlich schon richtig traurig. Der Liedtext, der Inhalt, aber immer noch schön.
Das kann sie aber auch einfach so gut.
Immer noch, finde ich, einen mit der besten Folksängerin aus Amerika.
Ja, ich höre sie sehr gerne. Aber ich bin zu dem Lied auch schon mal in 20 Minuten durch die halbe Stadt gerannt.
Das ist dann,
man kann dazu auch sehr gut rennen.
Dann bist du wieder eher beim Titel des Liedes als beim musikalischen vom Lied selbst.
Wir machen als nächstes weiter mit der Rubrik Kulturfragmente. Da werden, also im Kulturquartier, das ja gerade gebaut wird,
renoviert
wird, tauchen ja immer mal verschiedene komische Sachen aus den vielen Jahrzehnten, der dort auch verschiedene Kunstsachen stattgefunden haben. Und wir hören Folge 5 mit Komödie der Irrungen. Das ist, soweit ich weiß, eigentlich der Titel von einem Stück von Theodor Fontane. Aber hören wir mal rein.
Also alles, was staubig ist, ist unter dem Publikumsraum im großen Saal gewesen.
Zigarettenschachteln.
Kaugummipapier, Bonbonpapier.
Also du hast ja auch eine alte Kabinett gefunden.
Autogrammsammelheft.
Oder
Programmheft.
Tickets. Also so ganz skurrile Dinge auch.
Kulturfragmente über Reste und Relikte.
Ich habe hier gleich noch ein anderes Fundstück in die Hand bekommen. Das ist die Komödie der Irrungen und man merkt gleich, wenn man das Papier anfasst, weiß nicht, ob es dir geht, es hat nochmal eine andere Haptik. Liegt auch natürlich daran, dass dieses Programmheft jetzt von 1956 ist.
Aber was, also es fühlt sich, was, wie fühlt sich denn an? Glatter oder?
Stumpfer eigentlich. Ich finde es stumpfer. Ja, wenn man sich das mit, dem, so. Mit dem, wie es gefällt, ja, ist ja Hochglanz, da sieht man ja auch die Reflexion am Tier, das ist stumpfer. Aber, und es ist auch kleiner, es ist auch ein Hochformat.
Was, von wann? 50er?
1955, 56. Und hier gibt es eine klassische Werkseinführung. Mit Text.
Haben wir schon gesagt, um was für ein Stück es geht?
Ja, Komödie der Irrungen. Auf der ersten Seite sieht man dann eine leicht illustrierte, angedeutete korinthische Säule. Wer weiß, ich habe es nicht mehr im Kopf. Jungisch, dorisch, vielleicht auch dorisch, weil zu wenig Schnörkel. Und es inszenierte Hans-Dieter Mäde und Wolf Goethe spielte Solinus, Walter Amtrop spielte Aegon. Und viele weitere waren an dem Stück beteiligt. Pause gab es nach dem fünften Bild. Und soweit sind hier wie immer alle genannt. Das Stück wurde auf der Grundlage der Übersetzung von Tieck, Bau, Diesens und Herweg für die städtischen Bühnen Erfurt bearbeitet. In anderen Programmheften habe ich schon gesehen, oh, hier sehen wir noch einen Johann Wolfgang-Büste, die nachempfunden wurde, vermutlich. Vielleicht auch jemand anders. In anderen Programmheften gibt es auch noch persönliche Kommentare von den Mitarbeitern. Mhm. Also nicht von jedem Mitarbeiter natürlich, aber von Leuten, die halt sozusagen an der Produktion beteiligt waren oder auch an der Entstehung des Werkes, um halt das auch nochmal abzurunden. Und in einem, aber ich weiß nicht mehr, wo das war, fand ich super spannend und super schön, gab es auch die Vorstellung des Mitarbeiters des Monats. Also nicht des Monats im Sinne, wie zum Beispiel in Fastfood-Restaurants praktiziert wird, aber um sozusagen entweder Bühnenjubiläen mit Beteiligung, aber das müsste ich vielleicht ein anderes Mal raussuchen und vorbereiten, um das griffbereit zu haben. Und das war dann ziemlich spannend, weil auch da zum Beispiel eine Person vorgestellt wurde, die ich noch aus Kooperation mit dem Theater Erfurt kenne und die da immer noch arbeitet. Und das ist halt sozusagen diesen Bogen zu schließen aus jemand, der am Anfang seiner Tätigkeit im Theater irgendwo wieder auftaucht und jetzt immer noch da arbeitet, war auch so ein schöner Aha-Effekt, wie so oft.
Der Aha-Effekt, den habe ich manchmal, wenn ich auf Social Media bin und irgendein neuer Trend kommt und momentan heißt der Bring Back 2016.
Also wir waren ja schon beide 2016 einigermaßen erwachsen. Das sehe ich so ein bisschen, weil wir, um so ein bisschen Hintergrundwissen für unsere Zuhörer zu haben, wir haben gerade zurzeit eine Klasse aus dem Ratsgymnasium da, die machen gerade ein Schulprojekt. Und da habe ich mal Uli gefragt, ob die Kinder, die jetzt gerade bei uns hier hinten ein Projekt machen, ob die 2016 schon überhaupt lebendig waren. Also ich glaube, die waren ein Jahr, zwei Jahre alt, so in dem Dreh. Und das war immer ein bisschen so, ja, die haben wahrscheinlich vom Jahr 2016 nicht so viel mitbekommen. Wenn ich mich so an die großen Trends von 2016 zurückerinnere, natürlich der berühmte Fidget Spinner.
War das echt 2016?
Das war, glaube ich, 2016,
oh, ja.
2017.
Das kann gut sein, das war schrecklich. Hattest du so ein Ding?
Nee, also eigentlich ist dieser Fidget Spinner eigentlich, wenn du so ein bisschen Hyperaktivitätssyndrom hast, das ist ja eigentlich so ein bisschen, dass du mit den Händen was zum Spielen hast,
das
während
stimmt,
dich auf was
anderes.
Das stimmt,
aber das hatte damals jeder.
Ja, das war so, glaube ich, so ein, das sind auch damals, glaube ich, auf Social Media, YouTube und so ein Spaß, ist das ja ganz groß geworden. Hat irgendjemand irgendwelche Tricks mit den Dingern gemacht, mit denen in den Händen gespielt, aber eigentlich ist das wirklich, wenn du ADHS hast, ist eigentlich so ein bisschen
zum Runterkommen.
Zum Runterkommen oder wenn du irgendwas liest, dass du mit den Händen dich beschäftigen kannst. Ich glaube, da war so ein bisschen der große Trend. Aber wenn ich jetzt zurückdenke, 2016, da war ich frisch mit der Schule fertig. Da war 2015 mit dem Abi fertig. Und dann 2016 bin ich dann in Frankfurt am Main, da habe ich an meinem Bachelor angefangen. Also war gerade so Umbruchszeit von zu Hause ausziehen, Frankfurt am Main, dann Großstadt. Und ich kann mich noch erinnern, 2016 war ja großes, auch politisch großes Jahr.
Ja, da gab es einiges. Also ich erstmal zu mir. Ich war 2016, ich glaube, in der 9. oder 10. Klasse. Also ein Jahr hat ja immer Schuljahrwechsel auch. Und ich kann mich noch erinnern, als ich 16 wurde, habe ich mir meine erste Staffel von Supernatural gekauft.
Da war es aber auch ein bisschen später.
Weil ich dann 16 war und man es legal kaufen konnte, und habe ich das mal mit einer Freundin geguckt.
Ich kann mich noch erinnern, 2016, da war so ein bisschen, ja, ein bisschen, weil natürlich Studium erstmal anfangen, alles neu klarkommen, neue Stadt, neue Leute kennenlernen. Deswegen war das alles so ein bisschen
Umbruch.
Umbruch, kann man so sagen. Das war für mich so das Jahr. Und ja, was politisch manche vielleicht schon vergessen haben, dass 2016 ja die Abstimmung über den Brexit war im Sommer.
Brexit im Sommer und
ganz
Trump
knapp,
im November.
Muss ja sagen, die Brexit-Entscheidung war, was war es, haben dazu gestimmt, 50%.
Es war super knapp.
Der abgegebenen Stimmen waren wirklich für den Brexit. Und viele Leute, vor allem jüngere Leute, haben überhaupt gar nicht gewählt. Und dann im Nachhinein gab es auf Social Media wirklich diese fast schon Empörung von vor allem jungen Leuten, wäre ich dann doch lieber mal wählen gegangen.
Ja, siehst du mal, wie wichtig Demokratie ist und das Wahlrecht, das man ausüben kann und sollte.
Auf jeden Fall. Und ich weiß noch, da bin ich, habe ich dann, glaube ich, tagsüber, das war noch im Juni, irgendwann den Fernseher angemacht, und da kam die große Meldung, die Briten haben für den Brexit gestimmt. Da war so ein bisschen so eine erste Reaktion war, warum? Warum machen die Briten das?
Die Reaktion hatte ich bei der Wahl von Trump.
Ja, das war ja natürlich auch wieder so ein ganz komisches Erlebnis für uns von hier in Europa, weil wir gehen ins Bett, haben so die ersten Hochrechnungen, so ja, es wird knapp, und dann wachst du mit der Meldung auf, Donald Trump ist Präsident geworden, und denkst du wirklich... Also
wir haben damals im Sozialkundeunterricht live die Wahlergebnisse, hatte irgendjemand immer sein Handy an und irgendwann ging es durch, der Trump hat gewonnen. Und mein Lehrer war auch so komplett white-faced, was?
Ja, da kann ich mich noch erinnern, das war wirklich, die Wahl am einem Dienstag, die wählen ja, oder war es am Montag haben sie gewählt oder am Dienstag gewählt? Ich kann mich schon gar nicht mehr genau daran erinnern. Auf jeden Fall haben sie da gewählt, und dann am nächsten Tag war so Uni, und dann hast du bei allen so in der gemerkt, so Dozierende, Studierende, alle so ein bisschen so ein...
Ja, so Schockstarre.
So Schockstarre, eher so ein warum?
Ja.
War so bei vielen, so hast du bei vielen irgendwie gemerkt, so warum?
Ja.
Wie konnte das passieren? Und natürlich dann bei der nächsten Wahl, haben wirklich Leute gelivestreamt, die Ergebnisse. Ich weiß noch, das war natürlich dann Corona, da waren natürlich auch alle zu Hause. Und ich weiß noch, wie vor allen Dingen online viele Leute, die dann die Wahl 2016 so ein bisschen am Rande kommentiert haben, dann wirklich gesagt haben, so, ja, diesmal schauen wir ein bisschen näher drauf. Da war man dann doch schon ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen erleichtert, weil wir haben jetzt Donald Trump wieder, deswegen nicht Erleichterung, aber dass dann das Ergebnis dann doch nicht zweimal im Folge Trump war, sondern Joe Biden so als Karenzzeit dazwischen, würde ich sagen, aber das war dann kein Vergleich zu der Wahl davor.
Und bei diesem Trend Bring Back 2016 geht es ja eigentlich darum, sich auf das Persönliche zu beziehen. Also da werden Eindrücke und Fotos gepostet. Man versinkt so in gemeinsamer Nostalgie. Ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel Nostalgie für 2016 als Jahr. Und erinnere mich dann auch eher so an die großen politischen Sachen.
Also wenn ich an mein Jahr 2016 zurückdenke, dann war es eigentlich, wenn man jetzt wirklich von dem, was politisch passiert ist, absieht, komplett nicht wirklich besonders. Außer halt neue Stadt, neue Leute kennenlernen, war so ein bisschen...
Ah nee, warte, ich war einfach Weltjugendtag damals im Sommer, das ist schon 10 Jahre her.
Da muss ich dir vertrauen, weil das kann ich gar nicht sagen.
Ja, doch, das war 2016. Also so manche Sachen, die dann halt stattgefunden haben, ich habe mich mal gefragt, aber irgendwie ist es auch einfacher, in so 10 Jahren Schritten zu denken.
Also das auf jeden
ist
Fall.
Es ist irgendwie einfach zu sagen, ja, okay, ich weiß, wo ich vor 10 Jahren war, als ich weiß, wo ich vor 12 Jahren war.
Ich meine, vor 12 Jahren war ich in der 11. Klasse. Das ist so ein bisschen einfacher zu datieren bei mir, weil ich weiß, ein Jahr vorher habe ich Abi gemacht. Ich weiß auch noch den genauen Tag, wann wir unsere Abi-Zeugnisse bekommen haben, weil das einen Tag nach meinem Geburtstag war.
Oh, ein Geschenk.
Ja, aber es war auch verdammt heiß und wir mussten in Anzügen, also wir Jungen mussten in Anzügen kommen. Da war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, Ja, ihr habt es mit Kleidern im Hochsommer vor allen Dingen um einiges, jedenfalls temperaturmäßig einfacher als wir in Hemd, Sakko und...
Du hättest auch einfach ein Kleid tragen können.
Ja, ich glaube, Kleider stehen mir nicht so ganz.
Das kann gut sein. Alles ausprobieren. Ja.
Und was man auch nicht vergessen darf, 2016 war das große Jahr von Pokémon Go.
Ja,
man hat ja wirklich...
Ich mit meinem richtigen schlechten Handy habe es auch versucht, aber es hat nicht funktioniert.
Ich weiß noch, dass mein Handy nach einer gewissen Zeit immer ziemlich heiß gelaufen ist, vor allem, weil es immer sehr viel Akku verbraucht hat und dass man immer scharenweise von Leuten durch die Gegend laufen hat sehen, die halt von einem eigentlich touristischen Ziel zum nächsten gekommen sind, weil die Leute ja einfach irgendwelche Punkte, Sehenswürdigkeiten in der Stadt markiert haben, die du einfach diese Pokestops, die dann drehen konntest und einfach durch die Gegend gelaufen sind. Das war ja wirklich das große popkulturelle Erlebnis oder Ereignis des Jahres 2016, wenn ich jetzt in der Rückschau so ein bisschen darauf zurückschaue.
Und ich habe nochmal überlegt, warum jetzt so viele Leute irgendwie denken, in die Nostalgie verfallen vor 10 Jahren. Aber ich dachte mir, dann habe ich mir überlegt, was ist eigentlich im Januar 2026 jetzt so alles passiert? Und es ist unglaublich viel, dass man damit zugeballert wurde. Also erstmal jetzt Erfurt-spezifisch Brand am Domplatz. Dann gab es auch in der Schweizer Bar einen Brand mit sehr vielen Toten. Das war so die erste Nachricht, in der man ins neue Jahr gestartet ist. Dann aus USA natürlich Anfang Januar wird einfach der Präsident von Venezuela entführt.
Ja, das war natürlich, glaube ich, das war am 3. Januar.
Also ja.
Die Nachrichten waren noch hier in Deutschland voll von diesem Brand in der Bar in der Schweiz.
Ja, und dann kommt Amerika um die Ecke und hey.
Dann hat es natürlich in Amerika, weil das natürlich immer irgendwas los ist, die großen Eisrazzien in Minneapolis.
Ja, wo auch einfach im Januar 2 Menschen getötet wurden, die da irgendwie reingekommen sind, sag ich mal.
Und das war ja in kurzer Zeit nicht mal muss man jetzt sagen, das war Renee Good, die von ICE-Agenten, das war jetzt, was man immer in Deutschland gerne falsch sagt, das sind keine Beamten, die sind nicht verbeamtet, das sind einfach Leute, die innerhalb eines kurzen Prozesses einfach gesagt werden, ja, vor allem auch ohne Hintergrundcheck, gesagt werden, ja, du kannst hier mit einer Waffe rumfuchteln.
Ja.
Und Renee Good war ja nicht mal der erste Fall in Minneapolis. Am 31. Dezember wurde auch ein schwarzer Mann, ich habe den Namen jetzt nicht mehr ganz im Kopf, auch von ICE-Agenten getötet. Und jetzt haben wir vor knapp 2 Wochen, der Herr Pretty wurde ja auch mehr oder weniger mit mehreren Schüssen hingerichtet, nachdem er eigentlich, was ja immer gerne hier in den deutschen Medien nicht, vor allem in den großen Medien nicht ganz so erwähnt wird, dass er erschossen wurde, nachdem er eigentlich einer älteren Frau, die von einem Eisagenten weggeschubst wurde und auf dem Eis ausgerutscht ist, wollte er ihr eigentlich ja nur aufhelfen.
Alter.
Und währenddessen wurde er erst einmal angeschossen, dann kamen mehrere Agenten um ihn drumherum und haben, glaube ich, noch bis zu 10 Mal auf ihn weiter eingeschossen.
Ja, ich glaube, da ist es gerade ganz schön politisch heiß hergehend.
Man muss ja immer sagen, das, was man ja eigentlich annehmen würde, man sieht, dass jemand hingefallen ist und man hilft der Person auf. Das sollte so ein bisschen sein, selbstverständlich, vor allem wenn man bedenkt, dass der Mann, der da erschossen wurde, auch noch eigentlich ein Krankenpfleger ist in einem Krankenhaus für Veteranen. Also war schon in seinem beruflichen Leben eigentlich schon dazu verpflichtet, Menschen, vor allem in Amerika, wenn du Veteran bist, mit psychischen Problemen oder mit Verletzungen aus dem Krieg oder Kriegseinsatz zurückkommst, wirst du in vielen Fällen einfach nicht behandelt, wirst komplett hinten liegen gelassen und um die Leute hat er sich eigentlich auch beruflich gekümmert und er wurde eigentlich dabei erschossen, wie er einer anderen Person aufhelfen wollte, die gerade umgestoßen wurde von diesen ICE-Agenten, die dann auch erschossen haben. Also das Jahr ist gerade mal, sagen wir so,
ungefähr
34 Tage alt und es sind wirklich schon
so viele schlimme Sachen, die passiert sind. Und dann kann ich es auch so ein bisschen verstehen, wenn man sich an die Zeit von vor 10 Jahren zurückdenkt und boah, damals noch die Snapchat-Filter mit diesen komischen Hundeohren und der Algorithmus auf Instagram und YouTube war auch noch ganz anders. Also ja, ich kann verstehen, warum Leute dann ein bisschen Zuflucht in der Nostalgie suchen.
Wobei ich kann mich noch daran, weil ich da wirklich angefangen habe, mich mit so amerikanischer Politik, weil halt Trump so das große Ding war, Last Week Tonight ist ja eine große amerikanische Late-Night-Show, wo sich halt auch sowas wie Heute-Show sehr viel davon abgeguckt haben. Die haben so einen Jahresabschluss gemacht und die haben eigentlich schon 2016 gesagt, fuck 2016, weil da wirklich in Amerika so viel passiert ist, wo du denkst, ja, das ist heute natürlich im Vergleich dazu witzig schon fast irgendwo, aber schon im Jahr 2016 haben die Leute gesagt, das war ein echt beschissenes Jahr, zum Glück ist es vorbei, es kann nur besser werden. Deswegen, also ich kann aus einer persönlichen Sicht so sagen, ja, 2016 fand ich noch, war noch überschaubarer, es war noch nicht Social Media so unglaublich polarisiert, aber obwohl es damals auch schon polarisiert war, aber nicht so sehr wie heute. Twitter hieß noch Twitter und nicht X, und ich kenne keine vernünftige Person, die das X nennt, und immer noch, ich nenne es auch immer noch Twitter.
Alle nennen es Twitter.
Also ich kann die Nostalgie irgendwo nachvollziehen, aber 2016 war schon ein beschissenes Jahr und glaube ich 2026 hat es schon fast jetzt übertrieben. Oder ja. Im Vergleich zu 2016 ist es schon um einiges
verhärtet auch. Naja, kommen wir mal von diesem Thema weg und hören uns ein Lied an von Chappell Roan.
Das hängt auch mit 2016 zusammen, weil ich habe nochmal nachgeschaut. Chappell Roan ist 1998 geboren, also 2016, 18 geworden und damit volljährig. Und wir hören uns ihr quasi Durchbruchslied an, womit sie wirklich in Amerika durchgestartet ist und damit auch ihr letztes Album groß geworden ist. Und wir hören jetzt von Chappell Roan Good Luck Babe von 2024. Das war Chappell Roan mit Good Luck, Babe. Und wir gehen jetzt so also ein bisschen, wir waren ja eben ein bisschen im nostalgischen Modus, gehen jetzt auf ein bisschen Voraussicht, denn am Freitag ist ein internationaler, deutschlandweiter Aktionstag, der Hashtag GoRed, wo man sich als solidarische Geste zur Frauengesundheit entweder was Rotes anziehen oder ein rotes Accessoire tragen soll. Und da habe ich jetzt bei Frauengesundheit immer noch einen sehr missverstandenes und sehr nischiges Thema, vor allem in den Medien ist, mit Sigrid Scheelhaas gesprochen. Und da hören wir jetzt mal kurz rein, denn es ist, finde ich, ein sehr interessantes Thema, vor allem ein sehr wichtiges Thema, was man mal ein bisschen näher beleuchten sollte. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind seit Jahren die häufigste Todesursache bei Frauen. Viele dieser Todesfälle wären vermeidbar gewesen, wenn man die Symptome richtig erkannt und behandelt hätte. Zu diesem Thema habe ich mir Sigrid Scheelhaas, feministische Heilpraktikerin, ins Gespräch eingeholt. Guten Tag, Frau Scheelhaas.
Guten Tag.
Wenn ich jetzt so die typischen Symptome eines Herzinfarkts beschreiben würde, ist ja das normalerweise ein Stechen in der Brust, der in den linken Arm ausstrahlt. Aber wenn man jetzt sich so ein bisschen damit auskennt und ein bisschen nachfragt, haben Frauen andere Symptome bei einem Herzinfarkt als Männer? Was ist denn bei einer Frau eigentlich die klassischen Symptome von einem Herzinfarkt?
Also der Unterschied von den Männern und den Frauen zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist, dass bei Frauen das Nervensystem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen eine sehr große Rolle spielt. Das heißt, die Gefäße der Frauen werden im Stress verengt. Das heißt, was dann passiert, sind das Spasmen, am Herzen entstehen, dass eine Dysfunktion entsteht, dass eine Erkrankung der kleinen Gefäße ist. Und das macht andere Beschwerden als bei den Männern. Bei den Männern haben wir es mit Arteriosklerose und mit Plaques zu tun. Also das heißt Gefäßverschluss durch Ablagerung. Männer haben dieses Gefühl von Enge in der Brust. Zum Beispiel bei Frauen ist es so, das erste Symptom ist Übelkeit. Das heißt, die klagen dann über Bauchschmerzen, über Übelkeit, über Schwindelgefühle, solche Geschichten. Das wird nicht als Herz-Kreislauf-Erkrankung wahrgenommen. Deswegen gibt es mittlerweile auch bei Sanitätern Ausbildungen, die darauf trainiert werden, die Unterschiedlichkeiten zwischen Männern und Frauen zu erkennen. In der Regel ist es auch so, dass eine Frau, wenn die merkt, es geht ihr nicht gut, dass sie dann erst nochmal ihre Sachen in Ordnung bringt oder dass sie sich einfach Zeit lässt. Das ist ein Riesenfaktor, weil eigentlich ist es auch bei den Frauen so, dass sie halt so schnell wie möglich in die Klinik müssen und so schnell wie möglich klinisch behandelt werden müssen. Und deswegen kommt es zu mehr Todesfällen bei Frauen als bei Männern. Also das heißt, Frauen haben weniger Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Männer, aber mehr Todesfälle als Männer.
Aber wenn man jetzt sich schon weiß, dass diese Symptome unterschiedlich sind, warum würden dann bei Frauen Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Erkrankungen trotzdem sehr häufig fehldiagnostiziert und dann zum Beispiel ein klassisches Stresssymptom diagnostiziert?
Weil es noch nicht gelehrt wird. Das ist nicht Lehrmeinung. Das kommt jetzt gerade so langsam in die Lehrmeinung, in die Universitäten und in die bei den Sanitätern an. Das ist ein Bereich, der erst, also die Frau, die das alles ins Rollen gebracht hat, ist Professor Dr. Medvera Rignit-Zakrocek. Die ist die Pionierin der geschlechtssensiblen Medizin und die Gründungsdirektorin des Berliner Instituts für Geschlechterforschung in der Medizin an der Charité Berlin. Das war die erste, die das aus den USA mit hier nach Deutschland gebracht hat. Und das ist mittlerweile 20 Jahre her. Am Anfang hatte sie sich sehr schwer getan damit. Und mittlerweile gibt es aber noch Kliniken, soviel ich weiß, ist Bielefeld, Marburg, Leipzig. Die haben jetzt Gendermedizin und die Universität hier in Frankfurt. Die haben eine extra Abteilung für Gendermedizin. Herz-Kreislauf-Erkrankung. Das heißt, das ist noch ein Bereich, der neu ist. Das heißt, wir haben es hier mit einer patriarchalischen Medizin zu tun. Das ist die Grundlage all dessen. Medizin orientiert sich an Männerkörpern und nicht an Frauenkörpern. Und langsam, und da geht es nicht nur um Herz-Kreislauf-Erkrankung, sondern um ganz viele andere Geschichten auch, wird klar, dass Frauen einfach einen anderen Zellstoffwechsel haben. Die haben eine andere Zellinformation. Und Körper von Frauen arbeiten anders als Körper von Männern.
Wenn man jetzt so ein bisschen nachschaut und sich mit dem Thema beschäftigt, trifft man ja auch auf den Begriff des Gender Data Gap. Könnten Sie für die Zuhörenden mal kurz umschreiben, was dieser Begriff bedeutet in der Praxis?
Oh, das kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. Ich weiß nicht, wie ich den interpretieren kann, den Gender Data Gap. Das ist eine bestimmte Art, wie Studien angeguckt werden und so weiter. Ich kann es Ihnen körperlich erklären, aber ich kann es Ihnen nicht wissenschaftlich erklären.
Dann ist ja vielleicht mal die bessere Frage, wenn man diesen Begriff hat, diesen Gender Data Gap Begriff, wie wirkt er sich denn auf die Behandlung von Frauen aus in der Praxis?
Na, ich sag mal zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bleiben, ne? Also in der Regel ist es so, dass Frauen ja mehr zum Arzt gehen als Männer. Das ist ja schon mal das Erste. Das heißt, Frauen sind in der Versorgerrolle immer noch in unserer Gesellschaft und kümmern sich darum, dass sie auch funktionieren. Sowohl auch Frauen, die beruflich also Karriere machen, insbesondere Frauen, die beruflich Karriere machen, als auch Frauen, die sich um ihre Familien, also in der Familienfürsorge sind, in jeder Beziehung. Das bedeutet, die gehen zum Arzt, dann wird gesagt, hier, es gibt Herz-Kreislauf-Probleme, dann bekommen sie Medikamente. Diese Medikamente, die sie verordnet bekommen, sind an Männern getestet worden. Zum Beispiel, man nimmt Mäuse und nimmt männliche Mäuse oder man hat den Mäusen die Eierstöcke entnommen, damit sie keinen Zyklus haben, weil die Forschung in der Medizin das Problem hat, in Zyklen zu erkennen, was da wirklich gebraucht wird. Das ist das eine Thema. Das heißt, eine Frau hat immer Zyklus und im Zyklus ist der Stoffwechsel unterschiedlich bei einer Frau. Jetzt haben wir eine Leber bei einer Frau, die arbeitet anders als die Leber bei einem Mann. Das heißt, die Frauenleber muss im Zyklus mit den Hormonschwankungen klarkommen und muss andere Bausteine produzieren für Schilddrüse, für Geschlechtshormone und so weiter als Männer. Das bedeutet, Medikamente, die Frauen verordnet werden, werden in der Regel halb so schnell abgebaut wie Medikamente von Männern. Das bedeutet, die Wirkung der Medikamente ist viel intensiver als bei Männern. Das betrifft nicht alle Medikamente, aber gerade bei den Herz-Kreislauf-Geschichten ist es eine spannende Geschichte, weil schnell verordnet wird, viele Medikamente verordnet werden, und dann eher immer noch weiter die Nebenwirkungen, also man versucht die Nebenwirkungen der Medikamente dann durch weitere Medikamente zu verhindern oder zu unterdrücken. Und dadurch entsteht eigentlich eine Überdosierung von Arzneimitteln.
Wenn ich
Was
aber
ja auch Folgewirkungen hat, weil die haben ja alle irre viele Nebenwirkungen, ne? Letztendlich.
Mhm. Wenn ich jetzt auch zum Beispiel auf Medikamentenstudie mir anschaue, das sind auch größtenteils Männer und Frauen gleich vertreten oder in einem einigermaßen ausgeglichenen Verhältnis. Aber in den Ergebnissen wird dann nicht mehr nach Männern oder Frauen oder auch nicht nach den Hormonhaushalten systematisch aufgeschlüsselt. Hat das dann auch nicht, genau. Hat das nicht auch noch Auswirkungen auf den männlichen Patienten, wenn er ein Medikament quasi standardmäßig verabreicht bekommt, was eigentlich auch an Frauen mitgetestet wurde und deren hormoneller Kreislauf ganz anders ist, hat das nicht eine riesige Auswirkung auch auf den männlichen Körper?
Das ist eine interessante Frage. Ich kann Ihnen nur sagen, zum Beispiel, also eins, was mir aus der männlichen Sichtweise bekannt ist, wo dieses Gender eine interessante Sichtweise hat, ist, dass Männer, wenn sie depressiv werden, aggressiv werden und dann anders behandelt werden müssen. Und dass auch bei Männern nicht erkannt wird, dass da ein Problem auftaucht, was einfach ein Geschlechtsthema ist. Bei Frauen, wenn sie depressiv werden, was früher erkannt wird und die da besser begleitet werden, bestimmte Symptomatiken haben, die man aber auf Männer nicht übertragen kann. Die Frage, wenn Frauen mit, also das Problem hier jetzt bei der Arzneimitteltestung ist, dass die Interaktionen mit Zyklus oder Hormonen nicht mit untersucht werden. Das ist bei Männern anders, weil die haben diesen Zyklus nicht. Die haben zwar auch einen kleinen Zyklus, die haben auch eine Veränderung, wenn sie in die Wechseljahre, also wenn Männer in die 50er, 60er Jahre kommen, verschieben sich ja die hormonellen Strecken auch. Das heißt, damit dem müsste man eigentlich auch Rechnung tragen. Aber diese starken Interaktionen mit Zyklus und Hormonen, und da müssen Sie von ausgehen, es geht jetzt nicht nur um Geschlechtshormone, sondern es geht auch um die ganzen Stresshormone zum Beispiel. Ja, es geht um Cortisole, es geht um Adrenalin, um Noradrenalin und so weiter. Weil alles zusammen macht den Zellstoffwechsel aus. Alle zusammen, wie sie tagtäglich im Zyklus arbeiten, hat was damit zu tun, wie Medikamente verarbeitet werden und nicht verarbeitet werden. Und das ist bei Frauen einfach viel differenzierter, so würde ich das nennen. Ne?
Sie haben ja jetzt auch schon den hormonellen Haushalt angesprochen, die hormonellen Zyklen aufgrund der natürlichen Kreisläufe, die Zyklung in der weiblichen Gesundheit. Da gibt es ja immer noch sehr viele Tabus rund um typischerweise Frauenkrankheiten, in Anführungszeichen, sei es Regelschmerzen oder so ein Spaß. Worum oder weshalb gibt es die immer noch, obwohl die knapp 50% der Bevölkerung unter diesen Problemen irgendwann im Laufe ihres Lebens leiden wird? Weshalb gibt es die immer noch?
Ja, einerseits, also ich komme jetzt aus der feministischen Frauenbewegung und das war etwas, was uns vor vielen Jahren überhaupt auf den Weg gebracht hat, zu verstehen, was Zyklus eigentlich ist, was da passiert. Wir haben Pflanzenforschung gemacht, wir haben geguckt, was haben die Frauen früher für Pflanzen genommen, wie haben sie auf Zyklusbeschwerden reagiert. Wir haben in der Frauenbewegung auch Geschlechtsorgane anders interpretiert. Wir haben all diese Geschichten jetzt nur mal so ganz kurz abgekürzt. Das ist schon immer unser Thema und wir arbeiten schon immer in dieses Feld rein und versuchen immer Frauen da drin zu empowern und zu unterstützen, dass sie sich selbst helfen können. Und wir haben schon immer gesagt, Menstruationsschmerzen müssen nicht Menstruationsschmerzen sein. Man kann da sehr wohl mit arbeiten. Jetzt leben wir in einer Gesellschaft, die sehr reduziert wird auf Tabletten, sage ich jetzt mal. Ja, also wenn junge Mädchen Menstruationsschmerzen haben, kriegen sie die Pille oder sie kriegen Paracetamol oder Ibuprofen. In meiner Praxis ist es so tagtäglich, dass mir Frauen begegnen, die Unmengen von Schmerzmitteln nehmen. Jetzt ist die große Frage, warum wird es nicht wahrgenommen als Problem? Wenn ich eine Frau habe, die berufstätig ist und im Job funktionieren will, dann ist es hinderlich, sich ein bisschen differenzierter mit dem Zyklusproblem auseinanderzusetzen. Das ist sicherlich eins. Also ich sage jetzt mal patriarchalisch. Frauen haben versucht, sich der patriarchalen Welt anzupassen. Das gibt's ja. Es gibt ja sogar in den Gewerkschaften gab es mal die Forderung, dass Frauen, wenn sie menstruieren, 2 Tage frei kriegen. Das ist dann wieder verworfen worden, weil die Gewerkschaftsfrauen Angst hatten, dass dadurch die Frauen Schwierigkeiten bekommen in ihren Jobs, wenn ihnen das zugestanden wird, dass sie dann eher nicht genommen werden, als genommen zu werden in bestimmten Berufen. Das ist so das eine. Das andere ist, auf was Sie gerade stoßen, ist das Feld der Endometriose. Endometriose ist eine Erkrankung, die sich immer noch nicht erklärt. Frauen, die Endometriose haben, haben sehr starke Menstruationsbeschwerden. Vor 20 Jahren war Endometriose so ein Nebenfeld. Mittlerweile kriegen wir mit, dass es immer mehr Frauen gibt, die dahingehend auch diagnostiziert werden, insbesondere junge Frauen. Das ist ein großer Bereich, wo es ja auch Forschung gibt, aber die Forschung bezieht sich nur auf den Schmerz und auf die Entzündung und auf den Kinderwunsch, also im Rahmen der Kinderwunsch, also Frauen, die Endometriose haben, haben Probleme, schwanger zu werden. Und da ist die Kinderwunschindustrie am Laufen. Das bedeutet, da muss man rausbekommen, wie kann man mit Endometriose umgehen, damit Frauen schwanger werden können. Und da hat die Forschung eigentlich erst angefangen. Aber sie ist nicht so gelaufen, dass man geguckt hat, was ist denn die Ursache von Endometriose? Wie können wir da den weiblichen Körper unterstützen, dass er wieder in einen Nicht-Endometriose-Zustand kommt. Und da ist die ganze Medizin ganz am Anfang. Also was diskutiert wird, ist, dass da zum Beispiel endokrine Disruptoren auch eine Rolle spielen. Das heißt hormonähnliche Substanzen in unserer Umwelt, die mittlerweile ja sowohl in die Fertilisation der Männer als auch in die Fertilisation der Frauen Auswirkungen hat. Und das diese endokrinen Disruptoren Teil dessen sind, warum Frauen so in dieses Krankheitsbild reinkommen.
Sie haben jetzt ja auch die Schwierigkeiten angesprochen, die mit den Frauen zu tun haben, wenn sie Regelschmerzen zum Beispiel haben und eigentlich zu Hause bleiben müssten. Wir haben jetzt nicht unbedingt auf das Zuhausebleiben im Krankheitsfall, sondern den eigentlichen Arztbesuch mal schauen. Wie erleben denn Frauen einen Arztbesuch, wenn sie aufgrund von Regelschmerzen oder aufgrund anderer, vor allem weiblicher Krankheiten nicht ernst genommen werden? Wie wirkt sich das denn auf das Wohlbefinden der Frau aus, nicht nur auf das physische, sondern auch das psychische Wohlbefinden? Was gibt es denn da für Fälle, die denen bekannt sind?
Sie müsste irgendwie damit klarkommen und dann lieber noch mehr Schmerzmittel nimmt, oder anstatt sich zu überlegen, was sind die Ursachen für meine Beschwerden. Also wie gesagt, die Zyklen von Frauen sind sehr stark auch mit abhängig von Stressfaktoren. Da gibt es jetzt die Psychoneuroimmunologie, das ist eine neue Richtung innerhalb von der Medizin, die sehr spannend ist, die das endlich mal zusammenbringt mit großen Studien, die gemacht werden, wo geguckt wird, wie bestimmte Stresssituationen in die hormonellen Strecken der Menschen, insbesondere auch der Frauen, was die da drin für Auswirkungen haben und wie das System, der Körper darauf reagiert. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und aus dieser Forschung weiß man auch, dass Verfahren wie zum Beispiel, was nennen wir denn da mal, Achtsamkeitstraining und diese ganzen Geschichten, die jetzt ja auch viele mittlerweile machen, dass sie mehr so gucken, wie ihre Körper wieder in einen Ruhezustand kommen, dass es eine Rolle spielt, wie dann insgesamt auch die Stoffwechsel sich verändern. So. Aber wir sind in der Medizin, die einfach im Labor guckt und nicht im Gesamten guckt. Und das ist etwas, was jetzt langsam, weil wir an die Grenzen stoßen, wo das nicht mehr erklärbar ist oder nicht mehr heilbar ist, außer dass man die Symptome unterdrückt, wo auch neue Felder sich auftun und was Neues passiert und langsam eine Offenheit entsteht, die Möglichkeiten bietet, da anders mit umzugehen. War das jetzt eine Antwort?
Ich glaube schon. Weil wie Sie auch angesprochen haben, Achtsamkeit wird des Öfteren gemacht, aber es gibt immer wieder Fälle, wo zum Beispiel Frauen mit, was jetzt Thema des Ganzen oder Ursprung des ganzen Themas ist, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie zum Beispiel einem Herzinfarkt, aufgrund von ihres behandelnden Arztes eher mit einer psychologischen Krankheit diagnostiziert Richtig. Werden, als mit einer körperlichen Krankheit. Ja. Warum werden Frauen so häufig mit auf diese Art und Weise fehlgeleitet oder fehlgeleitet diagnostiziert? Ist das so der Fehlschluss, Frauen leiden häufiger unter psychischen Krankheiten, deswegen eine Krankheit einer Frau muss psychologischen Ursprungs haben, oder woran liegt das?
Ich kann Ihnen das ehrlich gesagt nicht erklären. Ich kann es nur mit ganz groben Geschichten wie Patriarchat und Matriarchat und so weiter von einem feministischen Standpunkt aus nochmal angucken. Wie ernst nehmen sich Frauen in ihrer Befindlichkeit? Ne? Wie ernst nehmen sich Frauen in dem, was sie brauchen? Wie schaffen Frauen sich Freiräume, in dem sie sich wieder regulieren können zum Beispiel? Was für ein Gefühl? Ich bin groß geworden mit den Worten Menstruationsschmerzen. Also ich sag mal, ich bin jetzt 70, ja, aber als ich das erste Mal geblutet habe, sagte meine Mutter zu mir, oh schrecklich, jetzt blutest du, jetzt kommt der Schmerz, wir Frauen leiden einfach darunter, fertig. Und dann wächst man in dieses Feld rein und denkt, ja, es ist normal, Menstruationsschmerzen sind Menstruationsschmerzen, da kann man nichts machen, außer viel Tabletten nehmen, wenn man sie denn verträgt. Aber eine Forderung zu stellen und zu sagen, hier, wenn ich in die Menstruation reingehe und ich brauche für einen Moment mal einen anderen Raum, in dem ich mich regulieren kann, in dem ich meine Systeme regulieren kann. Und das auf dem Arbeitsplatz, die andere Diskussion heute ist die ganze Geschichte mit den Wechseljahren. Frauen, die im Job sind und ihre Wechseljahressymptome unterdrücken müssen, statt zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Zeitphase meines Lebens, wo mein Körper sich umstellt, das braucht einfach ein bisschen Zeit und ich muss da ein bisschen mitspielen und so. Das ist immer das gleiche Thema. Und dann sind wir bei Herzinfarkt, also bei Herzinfarkt ist ja wie chronische Erkrankung der Endpunkt einer Entwicklung, die vorher nicht wahrgenommen und nicht reguliert wird, ja. Also wann kriege ich einen Herzinfarkt, wenn mein Herz überfordert ist? Wenn es das nicht mehr schafft, wenn die Gefäße zu eng sind, wenn der Stress zu groß ist, wenn der Blutdruck zu hoch ist. Ich muss dann anfangen, wenn der Blutdruck anfängt zu schwanken, wenn ich merke, ich brauche Unterstützung, ich brauche eine Aufmerksamkeit. Was hilft mir denn, aus den Stresssymptomen rauszukommen und so weiter? Ne? Ja, so würde ich das beschreiben.
Also würden Sie der Diagnose zustimmen, dass unser Bild von Frauen, wie Frauen typischerweise in der Gesellschaft wahrgenommen werden, eigentlich die Grundlage der Diagnose für Frauen darstellen und nicht eigentlich das medizinische Bild, was einem als Arzt entgegentritt, so als quasi als Diagnose.
Das medizinische Bild ist nicht getrennt von dem, wie die Gesellschaft wahrnimmt. Die Medizin ist immer eine Medizin der Gesellschaft, die sie braucht. Also das ist eine Medizin, ist nicht losgelöst von der Gesellschaft, wie sie sich organisiert und mit welchem Leistungsanspruch sie arbeitet. Weil es geht darum, zu funktionieren. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir zu funktionieren haben. Und das ist der Alltag. Wir nehmen Tabletten, um zu funktionieren. Es geht nicht darum, die Systeme auszugleichen und zu gucken, dass sie im Gleichgewicht sind und wir einen gesunden Körper haben. Es geht darum, einen Körper zu haben, der funktioniert. Und das ist das Hauptthema, glaube ich, in unserer Industriegesellschaft. Ja? Und wir sind weit davon entfernt, ich mache mal so ein anderes Feld auf. Früher war es so, oder wenn wir jetzt mit Frauen zu tun haben, die aus anderen Kulturen hierher kommen, früher war es so, dass über Generationen hinweg Frauen bestimmtes Wissen zur Heilung an die nächste Generation weitergegeben haben. Und die Frauen wussten, wie sie, welche Tees sie trinken müssen, wenn sie Menstruationsschmerzen haben oder mit was sie Zyklus unterdrücken können oder mit was sie es fördern können, dass sie Kinderwunsch haben und so weiter und so fort. Das ist alles weg. Heute haben wir Paracetamol, Ibuprofen, Antibiotika, Punkt. Ja, und nicht mehr dieses große Feld von vielen Möglichkeiten, mit denen man arbeiten kann.
Bräuchte es dann auch eine andere Form der Ausbildung von zum Beispiel Ärzten und Pflegepersonal? Denn Sie haben es ja schon vorhin genannt, die Gendermedizin, sollte das ein fester Bestandteil im Studium, in der Ausbildung werden bei Pflegepersonal und bei Ärzten?
Das auf alle Fälle. Ich finde, das Wissen der Gendermedizin, und es umfasst nicht nur Herz-Kreislauf, das ist Leber, das ist Niere, das ist Stoffwechsel und. Dieses Wissen muss in die Ausbildung der Ärzte unbedingt, an den Universitäten unbedingt. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist die Psychoneuroimmunologie, dass die mehr hier in Deutschland ankommt. Die ist an der Universität in Innsbruck. Die haben da ein Forschungsinstitut. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, und das ist eigentlich vor der Medizin, ich finde, in den Schulen sollten die Kinder nicht nur einfach lernen, da ist jetzt ein Eierstock und da ist eine Gebärmutter und Anatomie oder so, ne? Sondern in den Schulen sollten Kinder schon lernen, wie ein Körper funktioniert, also wie ein Körper arbeitet und auch schon was zur Hand bekommen, dass sie mit den Befindlichkeiten, dass sie einen Zugang haben zu ihren Befindlichkeiten und mit ihren Befindlichkeiten auch schon arbeiten können. Das sollte schon in der Schule passieren, weil der Anfang ist, dass ich mich selbst fühle und mich selbst ernst nehme in dem, was ich fühle und mir die Hilfe hole, die ich für mich brauche, bevor ich zum Arzt gehe und krank bin und medizinische Versorgung brauche. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, das gab es auch einen Forschungsbericht des RKIs, also des Robert-Koch-Institutes, der zwar sagte, Frauen leben länger, dafür aber des Öfteren in einer schlechteren Gesundheit. Aber des Öfteren zum Arzt gehen als Männer, da Männer einen recht schlechteren, wie es in den Papier ist, einen schlechteren Zugang zu ihrer eigenen Gesundheitserfahrung haben. Würden Sie sagen,
klassisches Beispiel, als es der Test auf Prostata angefangen hat, als sie angefangen hatten zu testen, sind die in die Baumärkte gegangen mit Informationsständen und haben die Frauen, die ihre Männer begleitet, angesprochen. Frauen, die ihre Männer begleitet haben, angesprochen darauf, dass die Männer sich diesem Stand zuwenden und was lernen über diesen Test, der gemacht wird im Zusammenhang mit Prostata. Ja, Frauen gehen schneller zum Arzt, kriegen viel, viel mehr Medikamente Und nehme diese Medikamente auch, ohne nachzufühlen, ob es ihnen damit besser oder schlechter geht. Sondern sie nehmen es, weil sie denken, es ist notwendig, dass ich die nehmen muss. Und das ist ein Thema, weil sonst würde vielleicht auch der Arzt oder die Ärztin individueller mit der Frau umgehen. Abgesehen davon, dass ja langsam auch in der wissenschaftlichen Medizin oder wie man es nennen mag, in der evidenzbasierten Medizin, der Blickwinkel auf die individuelle Medizin immer größer wird, ja.
Da ist ja auch die andere Frage, wie kann eine medizinische Praxis oder eine behandelnde Praxis aussehen, die auch auf andere Formen der Diskriminierung mit eingeht, also intersektional denkt, jetzt wenn man den Stichwort mit eingibt. Sie haben ja schon den Migrationshintergrund angesprochen. Ja. Da gibt es Formen von, dass sexuelle Minderheiten doch eher weniger bereit sind, zu manchen Ärzten zu gehen, dass transgeschlechtliche Personen öfters Diskriminierungserfahrungen haben, dass vor allen Dingen Frauen in der arbeitenden Bevölkerung oder vor allen Dingen in der arbeitenden Klasse schlechtere Zugang zu Wissen und zur Behandlungspraxis haben. Wie könnte da eine Behandlungspraxis aussehen, die diese Form von Diskriminierung mitdenkt?
Also das Erste ist, Patienten und Patientinnen in Deutschland haben viele Rechte und die sollten sie wahrnehmen, aber es ist ihnen teilweise gar nicht bewusst. Ne? Also das heißt zum Beispiel medizinische Aufklärung, in jedem Fall jeder Arzt oder jede Ärztin muss über seine Behandlung und die Naturheilkundler übrigens auch, die Heilpraktiker, ganz klar sagen, was hat es für einen Sinn, was kommt dabei heraus, was für Folgen hat es, was für Nebenwirkungen hat es und so weiter. Das ist das eine. Das zweite ist, in der Ausbildung, dass dieser Gender-Aspekt in der Ausbildung in jeder Richtung implantiert wird. Also, dass der einfach Fakt ist, dass der in den Universitäten einfach ganz klar mitgedacht wird und gelehrt wird. Das ist was ganz Wesentliches, aber so, ich komme auch aus der ich bin auch Patientensprecherin und wir sollten es nicht unterschätzen. Wir haben ein medizinisches System, was ja eigentlich eine Dienstleistung ist. Das bedeutet, wenn die Menschen, die das medizinische System nutzen, darin Forderungen stellen, reagiert dieses System auch auf diese Forderungen. Und das sollten wir tun, in jeder Beziehung. Und ich meine, aus der Praxis, aus der Beratungspraxis weiß man, ach, da ist der Arzt so und so, der spricht auch Farsi oder der Arzt so und so, der kommt aus Saudi-Arabien oder keine Ahnung was, oder wir haben türkische Ärztinnen und Ärzte, oder dann gehen die Leute natürlich zu den gleichsprachlichen Medizinern und Medizinerinnen hin. Und genauso ist es auch im Gender, dass man natürlich dorthin geht, wo man sich Geheimtipp untereinander gibt, man sich das weiter und sagt, da sind die und die Ärztinnen und Ärzte, die haben ein offenes Ohr dafür, die haben Ahnung davon, die können damit umgehen, dann gehe ich dahin, weil ich von denen anders wahrgenommen werde.
Jetzt sind ja zu Themen mit Menschen mit Migrationshintergrund und vor allem das der Begriff Gender ist in den letzten Jahren zu einem großen Kampfbegriff geworden.
Ja.
Sehen Sie da eine Gefahr für eine eigentlich heilende medizinische Praxis in dieser Verschiebung des Diskurses auf der rechten Seite? Gibt es da aus Ihrer Sicht Gefahren für eigentlich alle Patientinnen in Deutschland?
Absolut. Ja, natürlich. Also das, was jetzt sich in den letzten Jahren bewegt hat, in eine andere Offenheit rein, fängt gerade wieder an, sich langsam zu verschließen. Ja klar, das ist total gefährlich. Und in jeder Beziehung. Also ich würde das auch nie an bestimmten Religionen und so weiter festmachen, zum Beispiel. Ne? Aber meiner Meinung nach hatte schon was mit Herrschaftsdenken zu tun und auch mit einem patriarchalischen Denken. Also was da sehr massiv und sehr deutlich wird, ja. Es geht um Macht, letztendlich, ja.
Um das Gespräch jetzt nicht allzu negativ enden zu lassen, Sie haben ja eben die Patientenrechte schon angesprochen. Wenn Sie einen Tipp geben, jetzt nicht nur an Frauen, sondern an alle Patientinnen, wenn es um das Thema Gesundheit geht, was wären da so Ihre großen Tipps, die Sie allen mitgeben würden?
Eine ganz, ganz einfache Lösung. Alles, was ich tue, alles, was ich verordnet bekomme, egal von wem, also von Naturheilkundlern, von evidenzbasierten Medizinern und Medizinerinnen. Alles muss meine Befindlichkeit und nicht nur meinen Körper, muss meine Befindlichkeit verbessern. Und wenn es das nicht tut, es ist mein Körper und ich entscheide für meinen Körper, wie ich mich in meinem Körper wahrnehmen und fühlen will und was mein Körper braucht. Und es kann ganz unterschiedlich sein, ja. Aber das ist ausschlaggebend, weil es geht um mich und es geht nicht um evidenzbasierte Medizin oder es geht nicht um Naturheilkunde und, sondern es geht einfach nur alleine um mich. Und ich habe das Recht, das zu fordern. Als Patientin oder als Patient habe ich das Recht einzufordern, dass die Menschen mit mir so umgehen, dass sie meinen Willen wahrnehmen und den akzeptieren.
Also kurz zusammengefasst, eine Kombination aus mehr auf den eigenen Körper hören, auf die eigene Gesundheit hören und vom Recht auf körperliche Selbstbestimmung, egal ob jetzt Mann oder Frau oder non-binär, einfach davon Gebrauch machen, wenn man sich nicht ernst genommen fühlt.
Genau, wir haben Patientinnenrechte, die beinhalten körperliche Selbstbestimmung. Ja, und das ist ein Gut, was lange erkämpft worden ist und was wir sehr, sehr, sehr ernst nehmen sollten. Das ist ausschlaggebend. Also ich mache mal ein anderes Beispiel in der Medizin, in der Krebsmedizin zum Beispiel, jetzt langsam meiner Meinung nach, dass viel mehr Frauen mittlerweile in dem Bereich ausgebildet sind und in diesem Bereich arbeiten, kommt der Begriff der Befindlichkeit langsam als messbarer Faktor mit in die Therapie rein, langsam. Vorher war das Wort der eigenen Befindlichkeit überhaupt nicht präsent. Da geht es um Studien, da geht es um Prozente, da geht es darum, dass man eine Therapie macht, weil die vielleicht das Leben noch mal um 3-4 Monate länger verlängert, aber egal wie der Zustand des Menschen dann ist, so, ne? Das verändert sich gerade und ich denke, unsere Befindlichkeit, darum geht es doch eigentlich. Also in der Medizin geht es darum, wie es mir geht, psychisch und körperlich. Und das sollte man auch nicht voneinander trennen. Und das ist der Fokus. Ja.
Das war für uns im Interview Sigrid Schilhas, feministische Heilpraktikerin. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Dankeschön für das Interview.
Und wer das Interview nochmal in Gänze nachhören kann, der kann das dann auch sehr gerne bei uns auf der Website tun. Und ich gucke gerade auf die Uhr und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell so 2 Stunden vorbeigehen können. Aber wir sind nicht so ein bisschen ohne Programmhinweise rauszugehen, haben wir noch so 2 Veranstaltungshinweise für die Woche rausgesucht. Ich fange mal an, am 5.2., also am Donnerstag, ist in der offenen Arbeit ein Vortrag und Lesung zu James Baldwin, wenn es jetzt nicht ganz was sagt, afroamerikanischer und schwuler Autor, der das in seinen Werken, die Diskriminierungserfahrung als schwarzer und schwuler Mann, verarbeitet hat. Und das ist als Referent oder als, der das liest, René Agiger, der Leiter des Kulturressorts aus dem Deutschlandfunk Kultur. Wer sich mit Kultur, Literatur auskennt und ein bisschen was Kulturelles am Donnerstagabend machen will, der kann am 19.30 Uhr, am 5.2., also am Donnerstag, in die offene Arbeit gehen.
Ich mache weiter mit einem Programmtipp, und zwar heute Abend präsentiert die Uni Big Band Erfurt ihr Winterkonzert im Nerli. Einlass ist um 19.30 Uhr, um 20 Uhr geht's los und der Eintritt ist frei. Und noch eine Sache in persönlicher Sache, die ich wichtig finde. Morgen soll Maya T. ihr Urteil in Ungarn erhalten und da gibt es eine Kundgebung um 17.30 Uhr in Jena auf dem Holzmarkt, einfach um Solidarität zu zeigen. Und damit haben wir es eigentlich schon wieder geschafft heute.
Die 2 Stunden gut rumgebracht. Ich hoffe, die Zuhörenden bleiben uns gewogen und wir verabschieden uns für dieses Mal.
Mit noch 30 Sekunden von Sarah Bareilles, King of Anything.
So many things I'd say if only I were able, but I just keep